Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zur für heute letzten Veranstaltung des Übersetzerzentrums. Diejenigen von Ihnen, die gerade das gläserne Übersetzen von Tobias Scheffel verfolgt haben, ahnen vielleicht bereits, warum man als Übersetzer gut ein Stipendium gebrauchen kann manchmal. Mehr darüber hören Sie jetzt in dem Erfahrungsbericht über die Tophoven-Stipendien. Podiumsgäste sind die Literaturübersetzerin nicht so nah an das an die Box, wurde mir gerade gesagt, Entschuldigung. Die Literaturübersetzerin Lena Müller, von Ihnen gesehen ganz links außen. Auf der anderen Seite des Podiums die Literaturübersetzerin Monique Rival. Und in der Mitte sitzt Nina Thielicke vom Deutschen Übersetzerfonds, die die Veranstaltung heute moderieren wird. Gefördert wurde die Veranstaltung vom Deutschen Übersetzerfonds in Zusammenarbeit mit der Robert-Bosch-Stiftung aus Fördermitteln der DVA-Stiftung. Ich wünsche Ihnen allen eine angeregte Veranstaltung und übergebe jetzt an Nina Thielicke.
Dankeschön. Herzlich willkommen zur Veranstaltung zum Elmar Tophoven Mobilitätsfonds. Wir möchten heute sprechen über die Unterstützung von Literaturübersetzerinnen und Übersetzern durch Arbeitsaufenthalte in Übersetzerhäusern. Aber nicht nur das, wir möchten natürlich auch über die Aufenthalte selbst und über die Übersetzungsprozesse sprechen, sowie über die geförderten Bücher. Dazu haben wir eingeladen Monique Rival. Sie ist Übersetzerin aus dem Deutschen ins Französische. Sie übersetzt Katalogtexte für Museen, darunter zum Beispiel Harun Farocki, Harald Weber, Okoye Envisor, filmwissenschaftliche Texte, philosophische Texte, Kunstwissenschaft, aber auch Romane, zum Beispiel Theresia Mora. Und sie hat kürzlich von Nino Haratischvili übersetzt Das achte Leben für Brilka zusammen mit Barbara Fontaine. Dafür hat sie ein Elmar Tophoven Aufenthaltsstipendium bekommen und war damit in Aarl für 3 Wochen. Neben mir sitzt außerdem Lena Müller. Lena ist Autorin für Hörspiel, aber auch Literaturübersetzerin. Du hast übersetzt bereits 2 Romane von Shumona Sinha. Für Kalkutta hat sie ein Elmar Tophoven Stipendium bekommen und war damit in Loren. Aber sie hat auch einen wichtigen Preis bekommen, nämlich zusammen mit der Autorin Shumona Sinha den Internationalen Literaturpreis für des Hauses Kulturen der Welt. 2016 war das. Du warst Teilnehmerin am Goldschmidt-Programm und kennst auch aus Aufenthalten das EÖK, stimmt das? Und warst schon mehrfach in Loren.
Ja.
Vielleicht zur Erklärung, die Tophoven-Stipendien oder auch der Tophoven-Mobilitätsfonds entstand aus einem Wunsch der Erweiterung der Stipendien, die wir vom Deutschen Übersetzerfonds anbieten. Wir machen eine Literaturförderung nicht nur in Form von Veranstaltungen und Seminaren, sondern vor allem auch bekanntermaßen oder hoffentlich bekanntermaßen durch die Vergabe von Arbeitsstipendien und Aufenthaltsstipendien, Reisestipendien. Und die Idee war, dass wir diese Möglichkeit der Mobilität für Literaturübersetzerinnen und Übersetzer erweitern und bieten in Zusammenarbeit mit der Robert-Bosch-Stiftung aus Mitteln der DVA-Stiftung Arbeitsaufenthalte für Literaturübersetzer in Übersetzerhäusern an. Da kann man sich bewerben für 2 bis 4 Wochen Aufenthalt in einem Übersetzerhaus in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und in französischsprachigen Ländern Nordafrikas. Das Ganze gilt bisher nur mit dem Fokus deutsche Übersetzung von deutschen Texten ins Französische oder andersrum. Sicher werden aber weitere Programme entwickelt, wobei es auch um andere Sprachpaare geht. Dazu ist noch zu sagen, dass dass der Elmar Tophoven Mobilitätsfonds gilt auch für Menschen, die sich um Recherche bemühen für Übersetzernachlässe. Das heißt, man kann sich auch für ein Stipendium bewerben, um in einem Archiv oder einem anderen Ort an Übersetzernachlässen zu forschen im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit. Du hast schon mehrere Aufenthalte in Übersetzerhäusern hinter dich gebracht. Du hattest mit diesem Buch Kalkutta, ich zeige es nochmal, 3 Wochen in Loren verbracht. Das ist noch gar nicht so lange her, dass du aus Loren zurückgekehrt bist mit einem anderen Buch. Du hast ja für eine Übersetzerarbeit einen Honorarvertrag mit einem Verlag und ein Projekt, an dem du arbeitest und hast damit in der Regel auch schon angefangen. Warum bewirbst du dich um ein Stipendium? Und warum speziell interessiert dich das Elmar Tophofen-Stipendium?
Also bei mir sind die Stipendien meistens eigentlich für die Endphase des Übersetzens, weil ich also vor allen Dingen mich für Aufenthaltsmöglichkeiten dann umschaue, dass ich 2-3 Wochen, wenn ich den Text wirklich schon gut kenne, schon ganz übersetzt habe, 2-3 Wochen mehr Ruhe habe, um dem Sound, dem Ton nochmal nachzuhören und so ganz in den Text einzutauchen. Und das geht in Übersetzerhäusern meist besser als im Alltag zu Hause, wo ja oft viele Sachen gleichzeitig passieren. Das ist dann schon eine große Erleichterung, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und es ist für mich auch immer nochmal so eine Ermutigung, mich am Schluss nochmal hinzusetzen und zu sagen, okay, wie kann dieser Text noch besser werden, wie kann er noch besser klingen? Und das ist eine Ermutigung, weil man in einen schönen Kontext kommt, also diese Übersetzerhäuser, wo die Aufenthalte möglich sind, sind ja auch sehr schöne Orte meist. Und dann gibt es natürlich auch eine finanzielle Ermutigung, zu sagen, okay, wir geben dir hier nochmal was zum Honorar dazu, da kannst du auch noch mal 2-3 Wochen länger dran arbeiten. Und auch dieser Rahmen, dort Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die in ähnlichen Situationen sind, vielleicht gerade auch eine größere Übersetzung abschließen, dann versteht man sich sehr gut, in welcher Lebenssituation eigentlich eine Person ist, die auf einen Text hört, in einen Text eintaucht. Das ist eine ganz schöne Arbeitsatmosphäre. Das Tophofen-Stipendium ist für mich besonders, es ist sehr praktikabel, weil es keine Fristen gibt. Es gibt jetzt keine Termine, zu denen man sich bewerben muss, und man kann sich das ganze Jahr bewerben, und das passt halt meist sehr gut zur Arbeitsrealität, dass ich vielleicht dann denke, okay, hier an diesem Text werde ich jetzt noch 2-3 Monate sitzen. Es wäre ganz gut, wenn ich da 2-3 Wochen intensives Arbeiten hätte, dann bewerbe ich mich jetzt dafür, und dann gibt es auch relativ schnell eine Antwort, und das passt einfach ganz gut zu den Arbeitsrealitäten.
Monique, du warst ja in Aarl. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht wie Lena?
Ja, ich kann ähnlich wie Nina, wie Lena, pardon. Kann ich sagen, ja, ein Stipendium ist immer sehr willkommen, oder ein Arbeitsaufenthalt in einem Übersetzerhaus, wenn man schon richtig im Buch ist und weiß, was man für Recherche braucht und was man vielleicht für Bücher nachschlagen möchte. Und sehr, sehr wichtig für mich immer ist das Treffen, das Zusammensein mit anderen Kollegen aus der ganzen Welt. Ich kannte schon das EUK in Strahlen, und das Übersetzerhaus in Loren. Jetzt war ich 3 Wochen in Aarl. Ist das? Und das war wirklich eine sehr, sehr gute Sache für mich und für dieses Buch, was ich zusammen mit Barbara Fontaine übersetzt habe. Wir waren zusammen mit Barbara schon in Loren gewesen, wo wir uns schon austauscht haben über das Buch und gegenseitig gelesen hat. Und im Februar 2016 habe ich von diesem Tophoven-Stipendium über LCB gehört und mich beworben. Und das ging dann sehr schnell, die Bewerbung. Ich habe das Glück, ich habe das eine Zusage bekommen. Und das war genau die Zeit, wo ich viel recherchieren musste, vor allem über diese sowjetische Ära. Und darüber werden wir später noch sprechen.
Du hast aber nicht nur das Stipendium in Aar gehabt, sondern du hast zusammen mit deiner Mitübersetzerin Barbara Fontaine auch in Georgien recherchiert. Dafür hast du auch eine Unterstützung bekommen.
Also von der Bosch-Stiftung haben wir eine Reisefinanzierung bekommen für 10 Tage in Georgien. Und das war für uns natürlich auch sehr willkommen, da dieses Buch von Nino Haratischvili in Tbilisi und in ganz Georgien sich abspielt. Und besonders in Tbilisi sind die Orte sehr, sehr genau beschrieben. Und wir hatten ein großes Bedürfnis, uns ein bisschen dieser sehr fremden Kultur anzunähern. Und das war wirklich eine sehr, sehr gut willkommene Sache, diese Reise. Also das war eine wunderschöne Erfahrung. Dort haben wir auch georgische Übersetzer kennengelernt, mit denen wir zum Teil auch noch in Kontakt sind. Ja. Und viel, viel gesehen, was sich im Buch abspielt und über diese Kultur erfahren.
Ja. Eine ganz banale Frage. Ihr habt das Buch zu zweit übersetzt. Wie macht man das? Wie teilt man das auf? Das Buch hat 1300 Seiten. Das
auf
dauert
Französisch 960, aber das heißt nicht, dass es kürzer ist.
Das ist, du hast gesagt, die Normseitenlänge ist ähnlich in beiden Sprachen.
Nein, auf Französisch ist die Normlänge kürzer. Also die Normseite hat 1500 Zeichen. Die deutsche hat 1800 beziehungsweise.
Ja. Aber die Manuskripte waren dennoch beide sehr lang.
Ja.
Mich würde interessieren, habt ihr parallel daran gearbeitet, hintereinander? Wie habt ihr das aufgeteilt? Und wie gesagt, habt ihr das zuerst gelesen und dann übersetzt? Oder habt ihr, weil das Buch so lang ist, auch gleich, habt ihr gleich mitgedacht in einer Rohübersetzung?
Also dieses Buch besteht sozusagen aus 7 Büchern und die haben wir uns einfach geteilt, ungefähr die Hälfte jeweils. Und wir haben angefangen, also jeder hat für sich übersetzt, aber sehr schnell oder ein paar Monate später haben wir uns in Loren getroffen. Barbara und ich, und wir haben schon gegenseitig gelesen, was jeder übersetzt hatte, und das haben wir durch das ganze Buch so gemacht und am Schluss natürlich vieles harmonisiert und zusammen besprochen, ja, die verschiedenen Punkte, die noch fraglich waren.
Ja, ja. Elena, du hast dein Buch allein übersetzt. Ich habe die Vermutung, weil du am Goldschmidt-Programm teilgenommen hast, dass das dein Projekt von 2014 war. Kann das sein? Nein, wann hast du bei Goldschmidt mitgemacht?
2013 hatte ich das Goldschmidt-Stipendium mit dem ersten Buch von Shumona Sinha. Das hier war ja das zweite von ihr, was ich übersetzt habe.
Mhm. Das Goldschmidt-Programm sind mehrere Wochen an verschiedenen Literaturorten in Deutschland und Frankreich. Junge Nachwuchsübersetzer suchen sich selbst Projekte aus, die sie übersetzen möchten. Du hattest dir Shumona Sinha ihr zweites Buch ausgesucht. Das war ihr erstes. Erschlag die Armen. Wie bist du auf das Buch gekommen? Wie kamst du zu dem Auftrag?
Also Erschlag die Armen, Assommons les Pauvres auf Französisch, hatte ich in einer Buchhandlung in Paris empfohlen bekommen. hatte es gelesen, fand es spannend, habe mich dann damit für das Goldschmidt-Stipendium beworben und habe dann dort eine Probeübersetzung angefertigt. Dann habe ich die zu mehreren Verlagen geschickt. Länger ist nichts passiert, brauchte ich ein bisschen langen Atem. So anderthalb Jahre später sagte dann die Edition Nautilus, das interessiert uns. Und das war dann tatsächlich eine sehr schöne Zusammenarbeit und meine erste Romanübersetzung. Und die wurde dann mit diesem Preis ausgezeichnet, was dann einfach sehr aufregend war.
Ja, und du hast auch gleich das zweite Buch als Folgeauftrag bekommen.
Genau, weil Erschlag die Armen tatsächlich in Frankreich schon 2011 erschienen war, hatte Shumona Sinha schon ihr nächstes Buch geschrieben. Und dann konnte ich sozusagen sofort weitermachen, anknüpfen an diesen relativ großen Erfolg des ersten von ihr auf Deutsch. Und das war dann Kalkutta, das zweite, wofür ich dann das Tophofen-Stipendium hatte.
Und du bist auch schon am dritten Buch dran?
Genau, jetzt gerade aktuell, dazwischen habe ich auch noch andere Autoren übersetzt, aber jetzt habe ich gerade angefangen mit ihrem nächsten Roman Apatride, der auch wieder bei der Edition Nautilus im Herbst erscheinen wird.
Ja, ja, schön. Wir können ja die beiden Romane mit den Autorinnen kurz vorstellen, um ein bisschen tiefer in die Bücher reinzugehen. Nino Haratischvilis Das achte Leben ist ihr dritter Roman, aber sie hat nicht nur Romane geschrieben, sondern auch mehrere Theaterstücke. Das Buch ist mittlerweile in der siebten Auflage, hat sich sehr gut verkauft in Deutschland, wird derzeit in einigen anderen Sprachen übersetzt und veröffentlicht. In Frankreich ist es vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen, hast du gesagt?
Ja, das ist sehr neu. Am 20. Januar ist das Buch erschienen. Mhm.
Die Autorin hat mehrere Preise bekommen. Hatte selbst ein Grenzgängerstipendium der Bosch-Stiftung, um für dieses Buch zu recherchieren. Ich glaube, sie war 4 Jahre damit beschäftigt und hat allein 2 Jahre Archivarbeit hinter sich. Sie hat Zeugengespräche gemacht, sie hat sich da sehr intensiv damit beschäftigt und hat aber auch großen Erfolg gehabt in Deutschland. Vielleicht kannst du in wenigen Sätzen den Inhalt des Buches beschreiben, du kannst das sicher besser.
Also das achte Leben ist eine Familiensaga. Das ist ein Buch über 100 Jahre Geschichte Georgiens und damit auch ein Jahrhundert der Sowjetära. Das fängt eigentlich um 1900 an und das endet so ungefähr 2007. Und es geht also um eine Familie, über 6 Generationen geht das Buch und die Erzählerin ist eine junge Frau aus der 5. Generation, die für ihre Nichte, oder aus der 6. Generation, pardon, die für ihre Nichte die Geschichte der Familie erzählt. Das Buch, also es sind 7 Bücher und jedes Buch ist einer wichtigen Person der Familie gewidmet. Und das achte Leben, ist nicht geschrieben, bleibt unbeschrieben. Nizza, die Erzählerin, widmet dieses blanke Buch ihrer Nichte, die soll dann später die Familiengeschichte vielleicht weiterschreiben. Und das ganze Buch ist eine meisterhafte Konstruktion. Nina Tischwili hat wirklich sehr, sehr viel recherchiert über diese ganze 20. Jahrhundert. Sie hat in den Archiven in Moskau und in Tbilisi recherchiert. Und die Geschichte fängt eigentlich richtig an mit der Oktoberrevolution und endet sozusagen mit der Ende der Sowjet- oder mit der Wende. Und was noch, wenn ich sage, es ist ein Buch über die Geschichte Europa, auch ist, das ist, weil die Geschichte spielt sich hauptsächlich in Georgien, aber auch in Russland natürlich und in Prag und ein großes Teil auch in London. Die Familiengeschichte ist von sehr tragischen Geschehnissen, tragischen Episoden durch... Gezogen, ja. Und das endet eher optimistisch, weil diese Nizza ermöglicht sozusagen ihre Nichte, das 20. Jahrhundert hinter sich zu lassen und ins 21. Jahrhundert einzutreten. So.
Ja, schön. Kalkutta ist auch ein Familienroman über mehrere Generationen, auch erzählt von der jüngeren Protagonistin, die nach hinten blickt. Natürlich sind das völlig unterschiedliche Hintergründe. Hier haben wir die Sowjetära, hier spielt das in Westbengalen. Die Autorin lebt in Paris. Das war ihr zweiter Roman. Es geht um den kommunistischen politischen Hintergrund, der sich wie auch in Das achte Leben sehr stark auf die individuellen Biografien niederschlägt und sich manifestiert in den Personen und in den Einzelbiografien. Die Autorin hat als Dolmetscherin gearbeitet. Das ist auch Thema ihres ersten Romans. Sie hat gleich daraufhin ihre Stelle verloren, weil es um das Dolmetschen in der Flüchtlingsbehörde im Amt geht in Paris und um das Biegen von Wahrheit, sowohl durch die beantragenden Geflüchteten als auch durch die Dolmetscher, die da als Mittler fungieren. Vielleicht kannst du Kalkutta kurz zusammenfassen, damit wir wissen, wovon wir gleich noch weitersprechen.
Also Kalkutta ist ja Roman einer jungen Frau, die Protagonistin kommt aus Paris nach Kalkutta zurück in ihr Elternhaus, weil ihr Vater eingeäschert wird, also der ist gestorben und sie ist zum ersten Mal seit langem in ihrer Heimatstadt in Kalkutta und auch in dem Haus ihrer Eltern, das so voller Erinnerungen ist, was man sich so vorstellen kann als so ein etwas feuchtes, etwas dunkles Haus, in das sie langsam alleine so eindringt und wo alle Gegenstände sie an ihre Familiengeschichte, an einzelne Personen erinnern und es entwickelt sich dann so ein Sog in die Vergangenheit, immer weiter zurückliegende Vergangenheit. Es fängt an mit der Figur des Vaters, die sehr wichtig ist für die Protagonistin. Der Vater war ein kommunistischer Professor, der also sehr so aktivistisch dafür gekämpft hat, dass Westbengalen ein gerechterer Staat wird. Und tatsächlich ist es auch so, das ist vielleicht auch in Deutschland, insgesamt in Europa wenig bekannt, dass Westbengalen der indische Bundesstaat ist, der am längsten von der kommunistischen Partei regiert wurde, 40 Jahre lang. Und dann daneben steht eine etwas geheimnisvolle Mutter, die mit einer Depression zu kämpfen hat und eine sehr charismatische Großmutter und eine sehr erstaunliche Urgroßmutter. Also es geht immer weiter zurück in die Geschichte Westbengalens und bis zur Zeit der Unabhängigkeit vom britischen Empire.
Monique hat ja schon erzählt, dass du vor Ort in Georgien recherchiert hast. Das war für dich in Westbengalen nicht möglich, aber mich würde dennoch interessieren, beide Romane, so unterschiedlich sie sind, haben gewisse Ähnlichkeiten, nicht nur von der Struktur, sondern eben auch von diesen politischen Hintergründen. Wie geht man da in der Recherche vor, wenn man jetzt nicht gerade vor Ort sein kann und wie die Autorin selbst Zeugen befragt? Hattet ihr die Möglichkeit, mit euren Autorinnen zu kommunizieren? Wie kamt ihr an fehlende Informationen ran? Vielleicht
Magst ja. du zuerst? Also es wär natürlich wünschenswert gewesen, auch noch nach Westbengalen zu reisen, aber das war dann auch zeitlich und finanziell irgendwie nicht drin. Und dann hatte ich einen recht regen Austausch mit der Autorin. Also sie hat mir immer sehr ausführlich auf meine Fragen geantwortet, mir Fotos und kleine Filmchen geschickt, damit ich mir das dann auch gut vorstellen kann. Und ich hatte so den Vorteil, dass ich selbst schon mal in Schulzeiten mal nach Südindien gereist bin mit einem Schulprojekt. Und dann konnte ich mir gewisse Dinge vielleicht ein bisschen bildlicher vorstellen. Also hatte ich eine konkretere Vorstellung, was tatsächlich wichtig war, weil mir ist aufgefallen, also es gibt natürlich die Sachen im Text, die so eindeutig fremd sind, weil also es gab auch ein Glossar in dem Originalroman mit Begriffen aus dem im bengalischen Alltagsleben. Und ich habe dieses Glossar in Absprache mit dem Verlag und der Autorin auch erweitert, weil es noch ein paar Begriffe gab, die mir unklar erschienen für die deutschsprachigen Leser und Leserinnen. Aber also eigentlich ist das Fremdere letztendlich das, was in vertrauten Worten erzählt wird. Also manchmal habe ich gemerkt, dass mir die sehr anschaulichen Schilderungen von Shumona Sinha, man muss sagen, sie hat eine sehr bildliche Sprache, sehr viele Metaphern, sehr eigensinnige und eigene Metaphern, sehr poetisch. Das wird schon sehr konkret, aber trotzdem sind mir die Szenen manchmal noch so ferngeblieben, weil ich dann sind dort französische Begriffe für etwas, also letztendlich leistet ja die Autorin schon eine Übersetzungsarbeit, weil sie den westbengalischen Kontext für eine französische Leserschaft beschreibt. Das war ihr ja klar, sie hat das ja auf Französisch geschrieben und ich leiste dann wiederum eine Übersetzungsarbeit ins Deutsche und es liegen dann schon zwei Kontexte quasi übereinander, also der westbengalische und der französische, der ja sprachlich präsent ist. Und da ist mir manchmal aufgefallen, dass das Fremde vielleicht dann eher auch darin lag, dass ich nicht wusste, wenn sie zum Beispiel auf Französisch Célébration schreibt für eine religiöse Festlichkeiten, ist das jetzt adäquat zu übersetzt, wenn ich Feierlichkeiten schreibe auf Deutsch, oder wäre das völlig verkehrt für so ein Ritual, wenn eine Statue von einer Göttin versenkt wird? Also solche Fragen haben mich dann auch umgetrieben.
Ja, ja. Aber da konnte die Autorin dir zur Seite stehen.
Ja, sie hat mir auf jeden Fall sehr viel für diesen westbengalischen Kontext an Anschauungsmaterial auch mitgegeben.
Ja, ja. Monique, du hast erzählt, dass du dich sehr viel auch mit anderen Übersetzern und Übersetzerinnen ausgetauscht hast. Wahrscheinlich hast du auch mit der Autorin kommuniziert?
Ja, leider. Im Gegensatz zu Lena haben wir Nino Aratishvili nicht kennengelernt. Wir haben uns immer verpasst irgendwie.
Mhm. In sie, ist Georgien, bitte? Sie ist hier auf der Messe.
Sie ist hier? Ja. Nee, sie ist in Paris, dachte ich.
Ich glaube, sie ist mit...
Weil gerade läuft die Bücherbuchmesse in ja. Paris und sie ist da eingeladen. Also
ich dachte, sie hat sie, aber vielleicht ist sie nur als Übersetzerin ja. genannt und ich habe...
Also das, jedenfalls haben wir sie nicht kennengelernt. Wir haben aber ein bisschen Austausch gehabt über Mail. Sie hat einige Fragen beantwortet. Das mit den Kollegen, das war ja wirklich sehr wichtig und sehr interessant. Wir haben in Loren schon mal das Glück gehabt, es gab einige Leute aus dem Osten, aus den Ostländern, und ein Übersetzer, Andreas Tretner, Übersetzer aus dem Russischen, der uns auch einige Sachen erklären konnten. Und dann später auch natürlich in Georgien haben wir einige Übersetzer getroffen. Es war auch wichtig für, also es gab in diesem Buch, dieses Buch, in diesem keine großen Übersetzungsschwierigkeiten. Das war mehr so ein großes also sehr schnell klar, dass man sich ein bisschen mit dieser Geschichte befassen muss und recherchieren. Und das war deswegen so ein Glück, dass wir nach Georgien fahren konnten. Ich war schon mal in Georgien gewesen, 3 Jahre vorher. Und ich kannte schon Tbilisi ziemlich gut, hatte schon Beziehungen, also kannte Leute da. Aber wir haben neben Kontakte mit Übersetzer, die wir auch dann kennengelernt haben. Und das war eine große Hilfe für die Sprache, für die Kultur. Dieses Buch ist wirklich eine sehr genaue Geschichte von Georgiens. Und Nino Haratischvili spricht teils sehr kritisch über ihr Land, aber sie ist natürlich sehr, sehr, sehr verbunden noch. Und dort konnten wir zum Beispiel sehen, dass diese Familienbindung in dem Land sehr, sehr wichtig sind, viel, viel mehr als wir das hier kennen. Das war möglich dort, wir haben auch eine Familie kennengelernt dort. Also all diese Erfahrungen in dem Land waren sehr, sehr wichtig für diese Übersetzung.
Ja, und ihr habt euch auch mit den Übersetzern und Übersetzerinnen des Buches in andere Sprachen ausgetauscht.
Genau, wir haben auch irgendwann erfahren, dass das Buch gerade in der gleichen Zeit in den Niederlanden übersetzt wird und in England. Und wir haben dann Kontakte gesucht mit diesen Übersetzerinnen, das sind alles Frauen. Und wir haben so einen Pool und einen laufenden Austausch gehabt. Es gab viele Fragen, besonders wir mussten sehr, sehr achten auf die chronologische, auf die Übereinstimmung der chronologischen Ereignisse im Buch, also auf der historischen Ebene und auf der Familienebene. Und da gab es hier und da einige Unstimmigkeiten oder Verschiebungen, und das haben wir alles zusammen besprechen können und mit Nino auch das klären können.
Ja.
Das war auch sehr, sehr wichtig.
Ja. Gab es Stellen, die besonders knifflig waren oder besonders intensive Recherchen, die nötig waren, oder Lösungen, auf die ihr besonders stolz wart in der Übersetzungsarbeit, auf die ihr stolz seid?
Also für mich oder für uns knifflige Stellen direkt nicht. Das war ein wichtiger Punkt war natürlich die Übertragung, die Übersetzung von diesen ganzen Akronymen, die mit der sowjetischen Ära natürlich sehr oft vorkommen, und wiederum die Kultur, die Geschichte, die Geschichte und die Kultur des Landes.
Wie war das bei dir, Lena?
Ja, ich hatte ja eben schon mal angesprochen, dass es oft sehr üppige Beschreibungen von Gesten, Ritualen und auch Begegnungen, also so sozialen Situationen gibt, die mir einerseits vertraut oder klar vor mir lagen, da in dem Text, und andererseits so einen Code sozusagen dahinter hatten, den ich nicht teile. Und da hatte ich Schwierigkeiten bei der Wortwahl. Also was ich eben zum Beispiel mit diesem Celebration, Feierlichkeiten angesprochen habe, dass auch oft Bilder, also es gibt sehr poetische Titel, also die Kapitelüberschriften sind sehr, sehr starke Bilder. Und zum Beispiel ein Bild, wo ich länger überlegt habe, das ist so, das Kapitel heißt Les bougies allumées au debout. Also ich habe das dann übersetzt, Kerzen, die von beiden Enden abbrennen. Und das ist natürlich auch auf Deutsch ein starkes Bild. Man kann das sich vorstellen, eine Kerze, die brennt von beiden Seiten ab. Das ist ungewöhnlich. Aber es sobald eine französischsprachige Person das liest, denkt an eine Redewendung, die ist brûler la chandelle par les deux bouts. Also das heißt, das ist eine Redewendung, um zu sagen, verschwenderisch handeln. Und das klingt sofort an, auch wenn es nicht wirklich dieses Sprichwort ist. Aber letztendlich ist es diese sehr französische Redewendung, steht für ein Ereignis in Westbengalen, wo die Großmutter von Trisha, der Protagonistin, im Dunkeln sitzt, weil ihr die Kerzen ausgegangen sind. Und also da liegt dann quasi dieser westbengalische Kontext und der französische sprachliche Kontext liegen übereinander. Und wie transportiere ich das beides zusammen ins Deutsche? Und dann habe ich mich, ich habe das dann auch wörtlich genommen, Kerzen, die von beiden Enden abbrennen. Wobei ich dann diese Relativkonstruktion brauche, weil es im Französischen so lockerer läuft von les bougies allumées au debout. Also solche Fragen habe ich mir mehr gestellt. Auch es geht auch um so ein Ritual, wo eine Statue versenkt wird, eine Göttin im Durga. Und es ist am Französischen, also es ist auch dann der Titel, die Überschrift dieses Kapitels, L'immersion de l'icône, also das Eintauchen, das Eingetauchtwerden der Ikone. Und L'immersion ist einfach auch so ein französisches Wort, was sehr schwierig ist, so ganz ins Deutsche zu bringen, weil es auch im abstrakten Sinne gebraucht wird von alles. Also wenn jemand in was badet quasi, ist es une immersion. Und dann das Versenken der Göttin zum Beispiel, es musste auf jeden Fall, es durfte nicht zu technisch klingen, aber es musste sehr konkret werden. Also das waren so diese Bilder, die sehr stark sind. Ja.
Bei dir gab es auch starke Bilder. Du sagtest, das sind in dem Fall weniger Metaphern als die Fremdheit, die im Text spricht. Gibt es eine Stelle, die wir vorlesen könnten?
Da würde ich dich aber gerne bitten, das für mich zu lesen.
Du möchtest es nach wie vor nicht selber machen.
Nein, lieber nicht. Es geht eben tatsächlich um eine Auflistung oder Aufzählung, wo viele Objekte und Gegenstände aus der Zeit der Sowjetunion erwähnt werden, die eine ganze Welt für sich aufleben. Und das ist ein Beispiel so, wenn du das für mich lesen würdest.
Ja, ich lese das gerne. Ich lese einfach ein Stück, dann wissen wir sicher besser, wovon Monique spricht. Für Daria und mich bedeutete die Sowjetunion die ständigen Trauermärsche und Beerdigungsprozessionen, wenn greise KP-Herren zu Grabe getragen wurden. Nelken überall, makabre Schauen, übertragen von allen Fernsehkanälen. Für uns bedeutete die Sowjetunion die ewigen Sommerlager, die Pionierhalstücher, die Teeplantagen, Imkereien und Kolchosen, die weißen Strümpfe aus China, die Gobelins mit Jagdszenen an den Wänden, die Mischka im Norden Schokoladenbonbons, die Estragon-Limonade bei Lagises, der GAZ-13 unseres Großvaters, die bunten Plastilinklötzchen mit den Fröschen drauf, das gelbe Kria-Kria-Kindershampoo, die Start-Rasiercreme von Großvater, der Puder mit dem Katzenkopf, der im Badezimmerschrank lag und den wir nicht benutzen durften, die Körperlotion Hygiene, das Parfum Rotes Moskau von Stasia, das nach Altsein roch und Kopfschmerzen bereitete. Die geruchlose braune Waschseife, die auch wirklich die Waschseife hieß. Es waren die braunen Schuluniformen aus Moskau, die für Wohlstand standen, und die identischen, aber gröber geschnittenen Uniformen, die man in Tbilisi herstellte, die alle die trugen, die keine Direktoren, Professoren und Kommissare als Eltern hatten. Es waren die dicken Frauen mit weißen Schürzen, die in Kantinen, Lebensmittelläden, Cafés und auf Hotelfluren und vor den Malzbiertanks saßen. Das Cao Sao Wang Golden Star Aromatic Balm, die auch sogenannte Vietnam-Salbe, Tigerbalsam, der so bestialisch stank, mit dem man sich einreiben musste, wenn eine Erkältung im Anmarsch war. Es waren die blau-weißen, dreieckigen Kefirpackungen, die Milch in Glasflaschen, beides zu kaufen in den Gastronoms der Stadt, die ansonsten nur ein recht überschaubares Angebot aufwiesen. Sowjetunion, das bedeutete leckere Kondensmilch, die wir heimlich schleckten, und eklige Fischkonserven. Der Tageskalender, der in jeder gut sozialistischen Küche hing, mit Rezepten für sozialistische Hausfrauen für jeden Tag, mit allen wichtigen sozialistischen Festen und Biografien, mit nützlichen, aber weniger sozialistischen Tipps für den Alltag. Aloe Vera wirkt entzündungshemmend, wenn man. Hier gibt es noch eine längere Aufzählung von sowjetischen Begriffen und Alltagskultur. Ich überspringe kurz und lese noch ein kleines Stück vor, in dem man die Sprache der Autorin jetzt unabhängig von der Aufzählung ein bisschen besser verstehen kann. Das Ausland an sich, eigentlich egal welches, war Sodom und Gomorra. Alle dort nahmen Drogen und die Staaten interessierten sich nicht für die Bürger und ließen sie verrecken. Dort trieben es alle mit allen und zeugten Kinder, für die sich keiner interessierte und für die es auch keine Krippenplätze gab. Das Ausland war ein böser Ort, von wo bisher kein einziger Sowjetbürger je zurückgekehrt war. Das Ausland waren fiese Spione und Menschenhändler. Dort gab es weiterhin Sklaven und Wörter wie Völkerfreundschaft und Brüderlichkeit und kannte man dort nicht. Dort herrschten nur die blanken, brachialen Gesetze des Geldes oder die Illusion einer friedlichen Existenz durch die verlogene Religion, die ja bekanntlich Opium fürs Volk war. Man musste wachsam bleiben und den Ländern, die sich aus den Klauen des bösen Kapitalismus befreien wollten, helfen. Und die Länder, die sich daraus befreit hatten, waren unsere Brüder, unsere Freunde. Und dorthin durften wir auch fahren. Jetzt kommt die Auflistung, wo man überall hinfahren durfte. Wir durften in die Mongolei, wir durften nach Jugoslawien, nach Somalia etc., Kongo, Madagaskar. Und als wir eingeschult wurden, durften wir auch nach Vietnam. Und bald sollten wir auch nach Afghanistan dürfen. Das nur als kleiner Eindruck. Du hast schon erzählt, dass du mit der Recherche dieser Alltagskultur noch eher Schwierigkeiten hattest als mit der Sprache, im Gegensatz zu dir, wo es eher um blumige Metaphern ging. Beide Autorinnen sind ja nicht Muttersprachlerinnen. Hat das für euch einen Unterschied gemacht? Ist die Sprache anders? Kann man da kann man dazu was sagen?
Na, ich habe so eine Vermutung, die müsste überprüft werden, immer wieder beim Lesen. Also mir kommt es vor, dass Autoren und Autorinnen, die nicht in ihrer Muttersprache schreiben, also dass es oft sehr intensive Texte sind. Also dass es so eine Entscheidung für die Sprache gibt, so eine Leidenschaft für die Sprache, in der geschrieben wird und auch dann so einen recht eigenen Zugang zu der Sprache, also so starke sprachliche Bilder, die eher ungewöhnlich sind, weil einfach das auch ganz viel mit der eigenen Begegnung der Welt und dann dieser Begegnung der Welt nochmal mit dieser neuen Sprache zusammenhängt, dass die Bilder vielleicht anders sind als bei Menschen, also die sprachlichen Bilder, die diese Sprache so immer gesprochen haben. Das wäre so eine Vermutung.
Mhm. Wie schätzt du das ein bei Neo Haratischvili?
Also, es ist interessant. Ich habe vorher, oder als ich anfing mit der Übersetzung, habe ich mit vielen oder einigen Lesern von dem Buch gesprochen und immer wieder gefragt, ob sie beim Lesen merkten, dass die Autorin keine Deutschsprachlerin ist. Und das war halb-halb. Manche haben gesagt, ganz und gar nicht, merkt man nicht. Die ist wie eine Deutschsprachlerin oder Muttersprachlerin. Und andere haben gesagt, nein, das merkt man fast bei jeder Seite. Ich weiß, dass also Nino Haratischvili hat auch selbst sehr oft erwähnt in Interviews, dass sie sehr große Auseinandersetzungen hatte mit ihren Lektoren, die sehr oft viel ändern wollten, anders schreiben wollten, und sie hat sich gewehrt und sie hat sich verteidigt und sie hat oft sie überzeugen können, dass es auch so geht. Also ich glaube, da hat sie wirklich sehr, sehr darauf bestanden. Es gibt viele Bilder, die ein bisschen fremd sind, die für unsere Ohren ein bisschen kitschig zum Beispiel klingeln, wo wir mit Barbara öfters uns gefragt haben, ändern wir das oder nicht? Können wir das so lassen, wie es ist? Es ist manchmal sehr, also überladen, das Ganze. Es ist eine sehr dichte Sprache, wie Lena sagte. Es ist vielleicht eine gute Erklärung, aber ja, es gab viele Stellen, wo man das gespürt hat, wo wir das gespürt haben. Aber natürlich entscheidet man sich als Übersetzer, so wenig wie möglich zu ändern am Schluss. Und ich glaube, das bleibt, ich hoffe, dass es noch zu spüren bleibt, dass die nicht Muttersprachlerin ist und aber auch nicht zu viel.
Ja. Beide Autorinnen sind nicht nur nicht Muttersprachlerinnen der Sprache, in der sie schreiben, sondern haben auch Erfahrungen als Übersetzerinnen und bei Shomona Sinha als Dolmetscherin. Hat euch das befangen gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass man sich da so ein bisschen über die Schulter geguckt fühlt von der Autorin. Bei Shomona Sinha ist es natürlich nochmal speziell, weil sie durch ihr Dolmetschen in diese prekäre Situation kam, durch das Buch, was sie geschrieben hat, in der eine Protagonistin Ähnliches erlebt wie sie. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass man als Übersetzerin eines Buches das mitdenkt.
Also ich hatte nie das Gefühl, dass sie mir da besonders streng auf die Finger schaut, zumal sie kein Deutsch spricht. Und sie hat auch immer mir signalisiert, das machst du bestimmt wieder richtig gut. Sie hat sie immer sehr betont, dass sie mir da völlig vertraut. Und das war eigentlich nie ein Thema.
Gut. Und bei dir?
Ja, ich weiß eigentlich nicht, ob Nino als Übersetzerin schon etwas gemacht hat.
Das daher kam ich vorhin nicht. Das Missverständnis. Sie hat ein Buch übersetzt von, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Lhasa Bojolatse. Ja. Bugatze heißt der, Bugatze.
Von Lhasa Bojolatse?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Aber also, ich kenne ihre Übersetzerin nicht. Sie tritt ja auch auf
also
im Literatur.
Jedenfalls war sie sehr mit uns sehr offen, wenn wir sie angeschrieben haben und Fragen gestellt haben, obwohl sie eben gleichzeitig mit 6 Übersetzerinnen zu tun hatte oder vielleicht auch noch mehr, hat sie immer sehr genaue Antworten. Und sie hat sich auch bis zum Schluss sehr verteidigt.
Also, vor euch?
Ja. Also die, ja, manche Fragen, also zum Beispiel in den Seiten, die du vorher gelesen hast, ist die Rede von Japan, wo man den Frauen die Füße verkürzt hat.
Und durch kleine Schuhe.
Ja. Mhm. Und ich habe ihr geschrieben, dass ich das nur von China kenne, aber nicht von Japan. Und das wäre natürlich schwierig gewesen, das zu ändern, da China auch in diesem Rotblock sozusagen gehörte. Also das ist Japan geblieben. Und sie hat behauptet, das gibt es auch in Japan. Bis jetzt weiß ich nicht, ob es das in Japan gegeben oder glaube nicht, dass es. Aber jedenfalls, das ist jetzt nur ein sozusagen materielles Beispiel, aber es gab so auch in der Sprache. Das war sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, es reicht ja vielleicht, wenn diejenigen, um die es gerade geht, in dem Text das Vorurteil haben, dass das in Japan so ist.
Ja.
Aber klar, man muss sich darüber verständigen.
Ja.
Wir müssen zum Schluss kommen. Was sind eure nächsten Projekte? Welche Reisen stehen an? Wir haben ja mitbekommen, dass Aufenthaltsstipendien förderlich sind für die Übersetzung. Nach Elmar Tophofen ist nicht nur der Mobilitätsfonds benannt mit den Arbeitsaufenthalten, die gefördert werden, sondern er war Begründer des Europäischen Übersetzerkollegiums in Strahlen. Wo, in welches Übersetzerhaus geht es als nächstes oder habt ihr Reisen vor? Welche Buchprojekte stehen an?
Ja, wie gesagt, arbeite ich gerade an dem dritten Roman von Shomona Sinha, der jetzt ins Deutsche übersetzt wird, Apatride, also staatenlos ist der Titel. Und ich werde, glaube ich, diesmal kein Aufenthaltsstipendium irgendwo, also keinen Aufenthalt planen, weil also ich war diesen Frühling schon mit einem anderen Buch wieder in Loren und war auch wieder sehr angetan von der Arbeitsatmosphäre dort. Es war wirklich ein guter Aufenthalt, sehr produktiv, weil ich auch ein Buch hatte, was es war ein harter Knochen. Ich habe da lange dran gearbeitet und es hat mir sehr gut getan, dort dann nochmal so ein bisschen frischen Wind für die Überarbeitung zu bekommen in den Kopf. Aber mehr als einmal im Jahr ist es schwierig, sich so aus dem Alltag so rauszunehmen, glaube ich. Und deswegen werde ich jetzt nur zu Hause übersetzen. Des Weiteren.
Und du, Monique?
Also ich weiß noch nicht, wann es wieder ein Arbeitsaufenthalt in einem Übersetzerhaus, aber das wünsche ich mir so schnell wie möglich. Ich übersetze gerade Texte von Harun Farocki für ein Buch, was in Frankreich erscheinen wird, Ende des Jahres. Das machen wir zu dritt.
Harun Farocki, hast du gesagt?
Harun Farocki, ja. Und sonst habe ich ein Buch, was ich einem Verlag anbieten möchte. Und da übersetze ich gerade Passagen, Ausschnitte, aber das ist noch nicht so weit. Wenn es klappt, dann melde ich mich wieder.
Ja, schön. Auch von anderen Übersetzern sind Bewerbungen willkommen. Wir schließen hier. Vielen Dank für eure Information und
auch
Arbeit.
Für die Lesung.
Viel Spaß noch auf der Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.